Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast ist da nach dem Spiel gegen den Halleschen FC im Grünwalder Stadion. Der TSV 1860 hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten 6:1 gegen Halle durchgesetzt. Ein unglaublich fulminantes Ergebnis für Münchens große Liebe. Natürlich am Ende des Tages vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch, denn Halle hatte natürlich auch seine Chancen. Wollen wir es mal angehen, der Olli, der war heute im Stadion, ja, und dürfte ebenfalls noch richtig begeistert sein.
Ja, servus Tobi, ja, es war wirklich ein Highlight sozusagen, weil wir sind ja nicht unbedingt mit Siegen gesät sozusagen in den letzten Jahrzehnten bei 60 München, und so ein 6:1 ist natürlich ein Highlight. Und wenn man 6:1 hört, dann denke ich natürlich auch an 84 zurück. Damals hat 60 gegen die Spielvereinigung Fürth damals 6:1 gewonnen mit Kögel und Koros im Sturm. Und das war für mich auch unvergessen, vor allem weil damals das Stadion ausverkauft war mit 30.000 Zuschauern.
Ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war noch in der Bundesliga. Das war aber das höchste der Gefühle, was ich da so im Hinterkopf habe. Das müsste in 5:0 gegen den HSV gewesen sein. Da muss ich mal kurz recherchieren, wann das war. Jetzt habe ich es rausgefunden. Es war am 6. April 1996. Der TSV 1860 gewinnt im Olympiastadion 5:0 gegen den HSV. 1:0 Horst Held, Elfmeter, 2:0 Horst Held. Dann gab es das 3:0 durch Daniel Borimirov, 68. Minute, 4:0 Bernhard Rares, 72. und 5:0 Harald Czerny, 85. Minute.
Also das ist. Was waren das für Zeiten, Herr
Ja, das ist das Höchste, was ich tatsächlich im Hinterkopf habe, woran ich mich noch erinnern kann. Aber ein 6:1, also das war mir auch tatsächlich komplett. Also,
ich weiß noch, in der Saison 2004, 2005 gab es mal ein 5:1. Gegen Rot-Weiße Oberhausen im Grünwalder Stadion auch. Ja, aber dann setzt es bei mir schon aus. Also an größere Siege kann ich mich eigentlich nicht zurückerinnern.
Ja, und wenn man mal die Chancen bedenkt in der Schlussphase, auch wenn nochmal, auch wenn das um ein oder zwei Tore vielleicht zu hoch war, aber wenn man mal die Chancen in der Schlussphase bedenkt, also das wäre höher auch noch möglich gewesen heute. Aber jetzt erstmal der Reihe nach, was war da heute los im Grünwalder Stadion? Der Olli findet, dass die ersten 40 Minuten nicht so der Brüller waren. Ich fand es persönlich nicht ganz so schlecht. Ja, es war ein bisschen wenig los. Ja, die Löwen haben sich ein bisschen schwer getan. Aber ganz so schlecht habe ich es, wie gesagt, in diesen ersten 40 Minuten ehrlicherweise nicht gesehen. Und dann gab es eben den Dosenöffner in dieser Partie. Das ist so ein Tor, das hat es einfach gebraucht. Und was war das für ein sensationell geiles Tor von Dennis Dressel in der 41. Minute nach einer Ecke. Hat er da abgezogen, hat den Ball Volley abgenommen und ihn dann ins Kreuzeck gezaubert. Ein überragendes Tor. Für mich, ehrlich gesagt, Tor des Monats verdächtig.
Ja, da bin ich gespannt, Tobi. Ich habe es leider nur nicht im Fernsehen gesehen, nur im Stadion. Und für mich hat es erst einen Eindruck gemacht, dass der Ball abgefälscht war. Aber ich habe dann gehört, er war nicht abgefälscht und er hat ihn perfekt getroffen. Und man muss schon sagen, Dennis Dressel hat eine geniale Schusstechnik. Ja, also da hat er seinen Kollegen einiges voraus. Gut, Sascha Mölders, wissen wir, hat auch eine exzellente Technik. Aber Dennis Dressel hat auch nur aufgrund seines Oberschenkels, aufgrund seiner Kraft, auch einen brutalen Bums dahinter. Und ja, sowas braucht man als Fußballer.
Ja, er hat einen Schuss wie ein Gaul, hat Michael Kölner gesagt, nach dieser Partie. Ließ dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 folgen, fast ähnliche Position, dann aber mit seinem schwächeren Fuß ein ebenso starkes Volley-Tor. Ball ist dann, glaube ich, einmal aufgesetzt und dann war der Ball drin aus relativ ähnlicher Position wie beim 1:0. Also zwei richtig, richtig starke Tore der Kollege Weggy, Thomas Wagner, hat ihn dann am Ende der Partie beim Magenta Sport befragt, dass auch die Haltung bei diesen Toren natürlich großartig war, dass es fast so ein bisschen artistisch war. Und dann hat eben Dennis Dressler auch gesagt, dass er früher eben auch geturnt hat und dass ihm das vielleicht so ein bisschen ja zugute gekommen ist. Also zwei richtig, richtig starke Tore. Und dann gab es die zweite Hälfte und die 56. Minute und das 3:0 durch Dennis Dressel, ein Tor besser als das andere.
Den hättest sogar du gemacht, Tobi. Den hättest sogar du gemacht, glaube ich. Ne?
Gut, den hat er eingeschoben, keine Frage. Das 4:0 dann durch Sascha Mölders in der 58. Minute. Dann gab es den Anschluss durch Beuth, 63. Minute. Das fand ich persönlich war die schlechteste Phase von 60 München, also schlechter als in der ersten Hälfte, weil da haben sie sich gesagt, ja, jetzt führen wir 4:0, jetzt ist das Ding durch, was sollen wir jetzt noch tun? Wir müssen jetzt nicht mehr laufen. Und dann kam eben Halle tatsächlich nochmal auf, hatte da gute Chancen auch aufs 2:4 oder vielleicht sogar auch aufs 3:4. Nur, die Bälle wollten Gott sei Dank aus Löwensicht dann nicht reingehen. Und dann gab es in der 71. Minute den alten Abstand, Dennis Dressel mit dem 5:1. Aber das war auch, also...
Das war extra klasse, Tobi, dieses Tor. Also das wollte er, beziehungsweise auch das war für mich eigentlich das Tor des Tages, weil man muss mal sehen, wie er sich da durchgetankt hat und er hat alles mit Auge gemacht, er wollte den Ball genau dahin platzieren, also das war für mich eigentlich das schönste Tor heute.
Und mit welcher Ruhe er das gemacht hat, also das hat er sich genau so hingelegt, wie er das gebraucht hat, hat er überhaupt nicht gehudelt, war er überhaupt nicht nervös, ganz, ganz, ganz überlegt, hat er dann noch
wie im Training.
Gegenspieler noch aussteigen lassen und dann überlegt ins Eck, flach abgezogen, ein Megator. So einen Abschluss haben in der dritten Liga nicht viele, glaube ich.
So ist es, Tobi, das sehe ich genauso und das ist auch seine große Stärke. Ja, wenn er so athletisch noch ein bisschen zulegt, von der Dynamik her, sage ich mal, er ist ein Läufer auch, Dennis Dressel, ja, aber wenn er noch ein bisschen geschmeidiger wird und wenn er noch schneller den Ball antizipiert, heute natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist eins mit Stern gewesen von ihm heute. Auch wenn man natürlich sagen muss, bis zu seinem Tor war er aus meiner Sicht auch so eher auf der Tauchstation. Aber gut, so sind Fußballspiele.
Aber überhaupt nicht diskutieren, dass Dennis Dressel auch im spielerischen, im Passbereich dann auch noch Luft nach oben hat. Der kann sich noch entwickeln, brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Aber 4 Tore in einem Drittligaspiel, das muss ihm erstmal einer nachmachen.
Hast du schon mal 4 Tore geschossen in einem Spiel? Also jetzt kommen wir nicht mit irgendeinem Training bei irgendeinem Dorf,
sondern
4 Tore in einem Spiel?
Nie.
Ja, siehst du mal.
Es gab dann noch das 6:1 durch Tallich, 79. Minute, was mich ganz besonders gefreut hat, dass Chayo das Ganze vorbereitet hat, eingewechselt als Joker, genauso Tallich, der eine Joker zum anderen und der machte dann das 6:1. Also das war...
Gut, die Joker haben gestochen, das spricht auch ganz klar für den Kurs von Michael Köllner.
Ja, weil er nämlich heute auch ein bisschen was geändert hat. Dazu kommen wir gleich in unserer Analyse. So, also 6:1 hat sich 60 München durchgesetzt. Du hast ein bisschen gekramt, Olli, was 4 Tore in einem Fußballspiel angeht. Es gibt einen ehemaligen Löwen, der das 2-mal geschafft hat und es gibt sogar einen ehemaligen Löwen, der noch mehr Tore in einem Spiel gemacht hat. 5 nämlich.
Jetzt räumen wir mal das Ding von hinten auf. Also 5 Tore in einem Spiel hat mal Rudi Brunnenmeier geschafft im Jahre 1965. Beim 9:0-Sieg gegen den KSC, also 5-mal getroffen, unglaublich, unglaubliche Marke. Und Rudi Völler, du hast es vorhin schon angesprochen, hat das Kunststück 2-mal geschafft, eben in der Saison 81-82, einmal beim 7:0 über Wormatia Worms und einmal beim 5:2 über Kickers Offenbach. Also das ist schon wirklich grandios, muss man sagen, wenn ein Stürmer 2-mal 4 Tore in einer Saison schafft, vor allem auch bei 60 München, muss man auch sagen. Rudi Völler hat meines Wissens damals 37 Zweitligatore geschossen und leider ist er 60 damals ja mehr oder weniger in die Insolvenz gegangen, hat einen Lizenzentzug bekommen und 60 musste dann wieder eben in der Bayernliga anfangen. Ja, dazu Rudi Völler eben. Und Freddy Heiß hat das Kunststück auch mal geschafft in der Saison 65-66 beim 9:1-Sieg in Neunkirchen. Gelang ihm ebenfalls 4 Treffer.
Ah, Freddy Heiß habe ich vergessen. Schau, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also Freddy Heiß, ebenfalls 4 Tore. Aber da befindet sich ja, Dennis Dressel jetzt in einer elitären Auswahl.
Also, absolut.
Ja, das kann man mal so festhalten. Jetzt steigen wir ein in die Bewertung der Löwen heute. Angefangen beim Torwart Marco Hiller. Du hast ihm heute die Note 3 gegeben. Beim Gegentor, glaube ich, ist er völlig machtlos, kann nichts tun. Nach seinem Fehler, den er zuletzt gemacht hat, zu Hause gegen den MSV Duisburg, der dann ja die Niederlage eingeläutet hat, heute eine ja, ordentliche Leistung, wie ich finde. Er konnte jetzt nicht so brutal auf sich aufmerksam machen heute, hat seine Vorderleute dann einige Male zusammengestaucht, aber richtig, vor allem in dieser Phase, wo sie eben 4-0 stand und Beuth dann das Tor gemacht hatte zum 1-4 und weiter Halle gedrückt hatte, da hat er einige Male laut seine Vorderleute zusammengestaucht und dann nochmal ermahnt, dass sich da jetzt nicht der Schlendrian einschleicht. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich habe es gesagt, ich ringe ein bisschen mit mir, du merkst es.
Willst du ihm eine 2 geben, oder?
Ja, ich bin fast auf der 2. Weil beim
ja, also ich muss ganz klar sagen, Marco Hiller hat halt ein gutes Spiel gemacht. Ja, ich habe ihm trotzdem die 3 gegeben. Ich erinnere mich an eine Situation beim Stand von 0-1. Mehr oder weniger im direkten Gegenzug hält er die 0 fest. Ja, es war gut. Und was mir bei ihm halt auch positiv aufgefallen ist, er ist auch bei den Flanken rausgegangen. Ja, also er hat da die Luftfeuer gehabt. Aber trotzdem, ich denke, mit einem Dreier kann er trotzdem zufrieden sein.
Es gab auch so ein, zwei vergleichbare Situationen. Du hast es angesprochen, dass er eben auch rausgelaufen ist. Wie gegen Duisburg. Also ähnliche Situationen, wo er dann wirklich gezeigt hat, dass er es kann. Ja, also dass er das, dass er auch aus diesem Fehler gelernt hat. Da hat er die Situation dann jeweils richtig gut bereinigt. Also ich gebe ihm die 2. Ich finde, die hat er sich verdient, weil er auch einige wirklich gute
generös, Tobi.
Chancen heute vereitelt hat. So, dann steigen wir ein in die Viererkette. Da war ja Michael Köllner gezwungen zu improvisieren, nachdem Wilsch ausgefallen war. Und im Endeffekt, ich möchte jetzt Agbowo nicht zu nahe treten, aber nachdem Wilsch ausgefallen ist, steht da im Endeffekt keine echte Alternative zur Verfügung. Agbowo, der einzige nominelle Rechtsverteidiger. Aber da hat Michael Köllner einfach gesagt, nee, das ist mir einfach jetzt in dieser Phase zu unsicher, so einen Jungen da reinzuwerfen. Da brauche ich schon irgendwie einen Erfahrenen. Und dementsprechend hat er eben umgebaut und hat Wein von der 6 auf die Außenbahn gezogen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Du hast ihm die 2 gegeben, ich schließe mich da an.
Nicht nur ganz gut, ich muss sagen, er hat das überragend gemacht. Ja. Man muss mal sehen, der hat eigentlich keinen Zweikampf verloren auf der Seite. Und Michael Köllner hat da jetzt eine Alternative mehr auf der Rechtsverteidigerposition. Also ich muss ehrlich sagen, Chapeau. Ich weiß ja, Daniel Wein hat die Position unter Daniel Birovka auch schon das eine oder andere Mal gespielt. Aber jetzt weiß man, Daniel Wein ist wirklich ein Allrounder. Er kann alles spielen eigentlich im Abwehrbereich. Also er kann auf der 6 spielen, er könnte sogar auf der 8 spielen. Er kann Innenverteidiger spielen, er kann rechter Verteidiger spielen. Also diese Vielseitigkeit, die kommt 60 absolut entgegen.
Ich glaube sogar, dass der auch offensives Mittelfeld spielen könnte, wenn man nur der Mann wäre, glaube ich persönlich. Also ein absoluter...
Tobi, du wirst es nicht glauben, ich habe mit Daniel Wein sogar mal Fußball gespielt, weil ich habe ja früher mit Basti Schweinsteiger einmal im Jahr haben wir so unter Kumpels gespielt und da hat Daniel Wein als 16-, 17-Jähriger auch mitgespielt und damals hat er, glaube ich, auf der rechten Außenbahn gespielt, wenn ich mich noch ganz erinnern kann.
Ja, also sehr, sehr, sehr vielseitig. Die Innenverteidigung, die wollte Michael Köllner so lassen, wie sie ist und das glaube ich hat er am Ende des Tages richtig entschieden. Da einfach nicht für zusätzliche Verwirrung zu sorgen. Die Innenverteidiger, die sind so geblieben, weil ja auch spekuliert wurde, zieht er vielleicht den Moll raus auf die Seite. Das hat er nicht getan. Moll, Salger, die Innenverteidiger. Moll heute mit der Note 2 von dir. Ich würde mich da anschließen. Also wie gesagt, sie sind so ein bisschen geschwommen. Eine kurze Zeit in dieser Partie, wo ich so ein bisschen Sorgen hatte. Ich würde sagen, Moll gerade noch die 2. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich meine, ich mag es einfach. Er ist ein Fußballer, er spielt hinten raus, er macht alles mit Auge. Er ist keiner, der den Ball einfach raustrischt. Und natürlich bei dem Gegentor von Beuth, da hat er nicht ganz so glücklich ausgesehen, muss man auch sagen. Aber Beuth hat jetzt schon eine besondere Qualität für die dritte Liga. Aber da drücke ich noch ein Auge zu. Deswegen gerade noch die Note 2 für ihn.
Warum hast du Salger mit der Note 3 bewertet? Also warum bekommt er eine Note schlechter?
Ja, ich habe ihn, er ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltend. Ja, erwarten wir von einem Innenverteidiger schon doch ein bisschen mehr Präsenz, aber eine Note 3 ist eine gute Note. Also ich kann es immer nur wiederholen. Ja. Also ich habe einen Tick schwächer gesehen als Quirin Moll, aber im Grunde waren sie auch auf gleicher Ebene.
Note 3 gibt es auch von mir. Philipp Steinhardt auf der Linksverteidigerposition hatte vor allem, ich würde mal sagen, so in der ersten Hälfte ein bisschen Schwierigkeiten. Da waren schon ein paar Fehlpässe mit dabei. Insgesamt aber, glaube ich, hat er sich die 3, die du ihm gegeben hast, auch von mir verdient. Note 3, genau.
Ja, vor allem, also ganz klar, die ersten 35, 40 Minuten, das waren überhaupt nicht sein Spiel. Also er hat gefühlt eine Fehlpassquote von 80% gehabt. Ja. Ich habe sogar von einigen Fans wütende SMS bekommen. Also muss ich auch sagen. Aber er hat halt wieder dann mehr oder weniger bestätigt, was er eigentlich kann oder beziehungsweise auch mit seinen Standardsituationen. Er hat das 1-0 eingeleitet. Ja. Natürlich kam der Ball dann zurück, aber seine Ecke hat dieses 1-0 quasi provoziert und auch das 2-0 ist aus seiner Flanke entstanden. Ja, also das kann er einfach und das ist auch gut für 60.
So ist deswegen das.
Die Note 3.
Genau. Also wir sind beim defensiven Mittelfeld angekommen. Da machen wir eine kurze Pause, sind gleich wieder da mit der Bewertung der Löwen heute gegen Halle. Weiter geht's mit der Bewertung in Radis Erben der Löwen beim 6-1 gegen den Halleschen FC. Die defensive Mittelfeldposition, die konnte eben Daniel Wein heute nicht einnehmen, nachdem er da rechts ausweichen musste auf die Rechtsverteidigerposition durch die Verletzung von Marius Wilsch. Dementsprechend war klar, dass der Earthman also reinrückt in die Mannschaft. Eine von 3 Veränderungen insgesamt in der Mannschaft heute beim TSV 1860. Erdmann also wieder aus seiner angestammten defensiven Mittelfeldposition. Ja, also mit seiner Mentalität, glaube ich, war das heute nicht unwichtig. Note 3, so die ganz großen spielerischen Elemente hinten raus habe ich jetzt von ihm nicht gesehen, aber die Note 3 schließe ich mich dir an.
Ja, er war ein Mosaiksteinchen heute sozusagen. Er hat natürlich wieder ein paar Fehler drin gehabt, keine Frage, vor allem im Aufbau. Hat dann auch wieder die gelbe Karte gezogen, weil er seinem Mann meines Wissens nicht nachkam. Also das habe ich jetzt nicht mehr genau im Hinterkopf. Ja, aber es war ordentlich, keine Frage. Und ich gehe davon aus, dass Michael Kölner jetzt in Dresden auch wieder auf ihn bauen wird. Vor allem, weil es auch gegen seinen Ex-Verein gehen wird.
Ja, also diese gelbe Karte, die musste er ziehen. Das war ein taktisches Foul, die musste er so nehmen. Solange das nicht wieder wegen Meckern ist oder so, dann bin ich gar nicht einer, der sich da beschwert. Also da musste er die
gelbe Karte. Tobi, ich beschwere mich auch nicht. Ich wollte es bloß erwähnen.
Ja. Also die gelbe Karte musste sein, definitiv. Die ist abgehakt. So, und dann kommen wir zum Mann des Spiels, zu Dennis Dressel. Wie gesagt, er hat mit Sicherheit noch ein Entwicklungspotenzial, keine Frage. Aber die Abschlussstärke von Dennis Dressel, das ist einfach gigantisch. Das ist so ein sicherer Abschluss, so viel Selbstvertrauen wieder reinigt. Und was man dann auch sagen muss, er war dann auch bei Thomas Wagner eben im Interview, so bescheiden, wie sich Dennis Dressel gibt. Wirklich total bescheiden. Es wird nicht gefeiert, weil wir haben ja am Sonntag schon wieder ein Spiel in Dresden und so weiter und so fort. Und
was soll er auch feiern, Tobi? Ja, wir haben Corona.
Ja, so ein Bierchen hatte Thomas Wagner zumindest gemeint. Aber
wo soll er das trinken? An der Tankstelle oder was?
Oder zu Hause zumindest oder in der Kabine. Aber wie gesagt, das ist eben nicht Dennis Dressel. Sehr, sehr, sehr bescheiden.
Ich erinnere mich so ein bisschen von der Art her wie Florian Neuhaus. Die beiden haben ja auch zusammengespielt in der Saison 2016. Ich weiß es nicht mehr genau. Damals 60 war ja im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gestanden. Unter anderem auf dem Feld Felix Udukay, Florian Neuhaus und eben Dennis Dressel.
Ja, und wer spielt jetzt Nationalmannschaft? Felix Udukay und Florian Neuhaus. Dennis Dressel noch nicht, aber also wir geben ihm beide die 1 mit Stern, weil es keine bessere Note gibt heute.
Also 4 Tore in einem Spiel zu erzielen, das ist schon mal wirklich eine Ansage. Also selbst in der Bezirksliga 4 Tore zu erzielen, da musst du schon ein besonderes Talent haben.
Ja, das ist schon gigantisch gewesen. Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, ist die Winterpause. Olli, ich sag's dir ganz ehrlich. Also,
du meinst, wenn der Mann mit dem großen Geldkoffer kommt, oder wie?
Ach, ja, Ich habe davor habe ich wirklich Angst, um ehrlich zu sein. Es wäre so schön, wenn die Löwen in dieser Form, mit dieser Mannschaft zusammenbleiben könnten, sich dann vielleicht im Winter noch punktuell verstärken könnten. Dann steht einer wirklich tollen Saison, glaube ich, nichts im Wege. Aber ich habe echt Angst, dass der böse Mann mit dem Geldkoffer kommt im Winter. Ich habe da ein bisschen Schiss.
Ja gut, sein Berater ist ja Hermann Hummels, der Vater von Mats Hummels. Der will natürlich auch, dass sein Spieler so weit wie möglich irgendwie nach oben kommt, ganz klar. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall die Saison noch durchspielen wird. Das müssen wir außerdem mal abwarten. Jetzt hat er heute natürlich einen Viererpack gemacht, alles wunderschön. Aber wir wissen auch, so junge Spieler, 22 Jahre alt ist der Dennis, werden auch wieder Formschwankungen haben. Und jetzt warten wir mal ab, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt.
Also der Kommentator heute im Bayerischen Fernsehen, Flo Eckel, der hatte gemeint, das war mindestens zweitligatauglich, was Dennis Dressel da heute gespielt hat. Ich glaube, da sind wir ganz bei ihm. Und er hat für das Wortspiel des Tages gesorgt. Flo Eckel hat gesagt, die Löwen, die sind heute entdresselt.
Also das war absolut top, muss man sagen.
Absolut top.
Gute Idee.
Mega-Wortspiel. Ja, also das zu Dennis Dressel. Wie gesagt, ich hoffe so, dass er eben auf dem Boden bleibt. Da bin ich mir sogar sicher. Und ich hoffe, dass er sagt, hey, wir sind so eine coole Mannschaft. Wir sind so ein eingeschworener Haufen. Das wollen wir jetzt dieses Jahr durchziehen. Im Winter kann kommen, wer
möchte. Aber Tobi, was ich noch einwenden will, ja? Ich habe gelesen irgendwo, ich weiß nicht, auf dem Instagram-Kanal von Dennis Dressel, er macht jetzt gerade Werbung. Das überrascht mich schon für einen Drittligaspieler. So einen Werbevertrag, also habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, habe ich auch, ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, aber das hat er sich verdient. Hat er sich absolut verdient. Also ein bisschen Werbung gibt es da eben auch schon für Dennis Dressel. Ein paar Nebeneinnahmen sozusagen zum Vertrag bei den Löwen. Dann geht es weiter mit dem offensiven Mittelfeld und Richie Neudecker. Man hat ihm so ein bisschen hinten raus angemerkt, er will jetzt unbedingt sich da noch einreihen in die Torschützenliste. Er möchte unbedingt ein Tor machen heute. Das hat dann am Ende des Tages nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hat auch Richie Neudecker heute eine richtig gute Leistung gezeigt. Note 2 hast du ihm gegeben und da schließe ich mich ebenfalls wieder an.
Ja, vor allem, er hat auch ein Tor wunderbar aufgelegt und das muss man natürlich in die Berechnung mit einfließen lassen und deswegen die Note 2 für ihn.
Dann kommen wir zum Ersatz von Erik Tallich heute, denn Fabian Greilinger hat heute den Vorzug erhalten gegenüber also Tallich. Und ja, da hat sich der Trainer schon was dabei gedacht. Also Tallich, du hast geschrieben, er war überspielt. Er war eben auch nicht ganz bei Kräften zuletzt in Haching, glaube ich. Da hat er tatsächlich geschwächt gespielt. Also da hat er noch eine Grippe gehabt zuvor. Also all das hat natürlich dazu geführt, dass er jetzt einfach mal eine Pause bekommen hat, Tallich, und dass Greilinger jetzt ran durfte. Eine sehr, sehr kämpferisch starke Leistung, hat sich wirklich reingeworfen, sehr, sehr aggressiv gespielt. Die spielerische Komponente, die hat mir bei Greilinger heute vielleicht so ein bisschen gefehlt, um ehrlich zu sein, aber der hat sehr, sehr engagiert gespielt, wirklich keinen Ball verloren gegeben und er erinnert mich ehrlich gesagt so an den Dennis Dressel von vor 2 Jahren, Fabian Greilinger.
Nee, Tobi, die beiden kann man leider nicht miteinander vergleichen, ist zumindest mein Eindruck. Also die sind völlig konträre Spieler. Also eher der Fabian Greilinger ist so ein Quirl, ja. Und Dennis Dressel ist so ein robuster Spieler, sehr bedachter Spieler, ja. Der sehr lange überlegt, also die beiden Spieler. Für mich ist der Greilinger ein Draufgänger und er war heute natürlich sehr gefordert, dass er eine hohe Laufintensivität reinbringt in das Spiel und das hat er auch erfüllt, deswegen die Note 3 für ihn.
Ich bin da ganz dabei. Also wie gesagt, ich glaube, mit der Erfahrung von 2 zusätzlichen Jahren wird auch ein Greilinger noch wesentlich reifer werden, dass das von der Position vielleicht auch wieder ein bisschen was anderes ist. Bei Greilinger und Dressel, keine Frage. Aber ich finde, dass es da schon gewisse Parallelen gibt. Also, Greilinger die Note 3. In der 76. Minute kam Chayo in die Partie. Der hat auch richtig gewirbelt, richtig Spaß gemacht, richtig frech gespielt. War natürlich auch der richtige Spielstand, ne? um den dann auch reinzubringen. Und dann hat er gleich mal das 6:1 durch Tallich vorbereitet, Note 2 hast du mir gegeben, auch ich gebe ihm die Note 2. Sehr, sehr toller, unbekümmerter Auftritt und jetzt hat er auch seinen ersten Assist.
So ist es und er hat sich einfach verdient, er hat den Kopf nach oben gerichtet, hat den Ball scharf in die Mitte gepasst, Talik war da gestanden, 6:1, munter abwischen, weiter geht's.
So sieht das aus. Stefan Lex, heute also wieder von Beginn an, endlich ist er zurückgekehrt und man hat, glaube ich, ja, wirklich bis zur 68. Minute gesehen, wie wertvoll er für den TSV 1860 München ist, mit welcher Körpersprache er vorangeht. Ganz starkes Spiel aus meiner Sicht von Stefan Lex und ja, die Note 2 ist absolut gerechtfertigt, die du ihm da gegeben hast. Ich bin dabei.
Ja, ja, er hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Er beim Stand von 0:0 war es, glaube ich, da hätte er schon das 1:0 machen können. Da lupft er den Ball quasi am Torhüter, aber dann auch am Tor vorbei. Aber wunderbar war eben die Torvorbereitung für Sascha Mölders. Das muss man sich einfach nochmal anschauen. Also es war exzellent und deswegen die Note 2 für ihn heute.
Jo, wen kam dann Talich in die Partie in der 68. Minute und als Joker, ja, hat er dann richtig einen Wirbel nochmal reingebracht, richtig frischen Wind reingebracht. Es hat man direkt gemerkt, dass ihm diese Pause jetzt mal gut getan hat. Und dann hat er eben auch das 6:1 folgen lassen nach Vorarbeit von Chayo in der 79. Minute. Talich, ja, das hat auch gut ausgesehen. Note 2, ebenfalls für Talich. Auch da schließe ich mich deiner Bewertung an.
Ja, und dann an solchen Situationen kann auch der Spieler wachsen, auch dass er mal wieder auf die Bank muss. Ne? Weil im Grunde hat er ja in den letzten Wochen einen Freifahrtschein gehabt. Und das ist, sage ich mal, für so einen 20-Jährigen nicht unbedingt gut. Und man hat gemerkt, er wollte etwas machen. Ja, und deswegen hat er sich dann auch mit dem Tor, mit dem 6:1 belohnt.
So, damit sind wir bei Sascha Mölders, der also ebenfalls erfolgreich war mit einem Treffer 4:0 in der 58. Minute. Bei seiner Auswechslung in der 84. Minute hatte man so den Eindruck so, hey, heute hat mir jemand die Show gestohlen.
Das ist Sascha Mölders egal. Der ist alt genug. Also ich glaube, der braucht das nicht mehr für sein Ego. Was ich aber ganz klar sagen will, er hat das Tor gemacht, ja, und hat aber auch den Treffer von Dennis Dressel, den ich war es der Moment, das war das 5:1, glaube ich. Ja, das war das 5:1. Ja. Traumhaft vorbereitet. Also wirklich traumhaft. Ja. Einfach den Ball durchgestochen und Dressel kann aufs Tor zugehen und macht dann mit einer super Einzelaktion dann eben das sei sein vierten Treffer. Das war wunderbar von Sascha Mölders. Und zu Recht hat er dann auch den Platz vorzeitig verlassen dürfen.
Die Kapitänsbinde hat er dann an Quirin Moll weitergereicht. Sascha Mölders mit einer starken Leistung. Note 2, auch von meiner Wenigkeit für Sascha Mölders.
Das war schon übrigens sein fünfter Saisontreffer, ja, also der ist auf Kurs.
Aber wurde von Dennis Dressel jetzt überholt.
Ja, naja, aber da schauen wir mal, wie es in 2 Wochen ausschaut. Also ich glaube schon, dass die interne Torschützenliste am Ende dann wieder Sascha Mölders oben stehen wird, aber warten wir einfach mal ab. Es wäre ja gut, wenn am besten für 60 wäre es, wenn beide mit einer zweistelligen Torbilanz oben stehen würden.
So sieht das aus. Pusic kam für Mölders in der 84. Minute rein. Zu spät für eine Bewertung. Da können wir ja tatsächlich nicht mehr bewerten. Es war dann tatsächlich auch vor Ablauf der 90 Minuten Schluss. Tom Bauer, der Schiedsrichter, der hatte, ich glaube, bei 89:57 abgepfiffen. Also Nachspielzeit gab es dann nicht mehr. Wollte die Hallenser dann auch so ein bisschen erlösen. Und dann war es eben passiert, 6:1.
Noch ein Wort zum Schiedsrichter, Tobi. Ja. Also ich habe selten so einen souveränen und so einen jungen Schiedsrichter gesehen. Der Junge ist 24 Jahre alt und der hat von mir heute die 1 bekommen, weil das war echt grandios.
Ja, und beinahe hätte es übrigens auch für 60 München zur Tabellenführung gereicht. Aber das hat dann am Ende des Tages leider doch nicht geklappt. Warum 60 München also die Tabellenführung dann mehr oder weniger wieder abgeben musste, die sie eigentlich schon sicher hatten. Dazu kommen wir gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder da und wollen natürlich jetzt auch mal schauen, was denn ansonsten noch los war. Außerhalb des Grünwalder Stadions in Liga 3, wir haben es ja schon thematisiert gehabt, dass es ja dann wieder eben einige Ausfälle gegeben hat. Da haben wir schon im Gespräch mit Michael Köllner im Exklusivinterview darauf hingewiesen in Radis Erben, dass es eben wieder Corona-Ausfälle gegeben hat. Wir wollten euch übrigens, das sei bei der Gelegenheit auch noch gesagt, einen Podcast noch anbieten mit den Tönen der Pressekonferenz, aber da hat eben technisch irgendwas nicht funktioniert mit der Übermittlung der O-Töne. Und dementsprechend haben wir uns dann eben kurzfristig entschlossen, gut, dann lassen wir das eben damit bewenden. Dann lassen wir eben die zwei Teile mit Michael Köllner so stehen und melden uns dann eben nach dem Spiel gegen Halle. So,
die wollen wir euch übrigens nochmal ans Herz legen. Also es sind wirklich zwei überragende Podcasts mit Michael Köllner, der ja heute mehr oder weniger sein Einjähriges beim TSV 1860 feiert. Also wirklich Chapeau für dieses Interview von Michael Köllner. Einfach absolut authentisch und ja, also das ist wirklich 100% Michael Köllner.
Jo. Wir schauen, was an diesem 9. Spieltag so geschehen ist. Gestern bereits Ingolstadt gegen Wiesbaden. Sehr deutlich, das war schon eine Demonstration der Schanzer, wie ich finde. 4-1 gewinnen sie also gegen Wiesbaden in einem Duell, wo wir gedacht haben, naja, die sind auf Augenhöhe beide. Ingolstadt also mit der zwischenzeitlichen Tabellenführung in Liga 3. Das hat sich dann heute allerdings wieder geändert. Die Partie Rostock gegen Türkgücü, die wurde abgesagt, denn es gibt jetzt auch bei Rostock Corona-Fälle. Das ist die Mannschaft, die ja wie viele Zuschauer reingelassen hat? 10.000 ins Stadion und jetzt gibt es eben auch Corona-Fälle.
7.500, Tobi, wollen genau sein.
Ja, aber es wundert mich dann am Ende des Tages eben nicht, dass dann Corona eben auch dort zugeschlagen hat. So, also deswegen übrigens auch wurde die Partie von 60 München gegen Halle vom bayerischen Fernsehen übertragen, weil eben das Spiel von Türkgücü heute ausgefallen ist. Außerdem gewinnt, das ist überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet, Magdeburg 2-1 gegen Bayern 2. Franzke Obermeier, die Torschützen für Magdeburg und Kern, der dann nur noch verkürzen konnte für die Bayern. Das ist schon überraschend, finde ich.
Absolut, vor allem Obermeier war der früher selbst beim FC Bayern 2 gespielt. Also ja, und der Trainer bei Magdeburg ist schon ein bisschen gewackelt, aber mit diesem Sieg dürfte er wieder ein bisschen fester in seinem Sattel drin sitzen.
So, nächste Überraschung in Zwickau. Dort verliert der FSV zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern, der seinen ersten Saisonsieg einfährt am 9. Spieltag. Also, erster Saisonsieg für den ersten FC Kaiserslautern. Pourier mit der Führung, 57. Minute. Dann kam Schikore, 78. mit dem Ausgleich und Zuck dann in der 86. mit dem Dreier sozusagen für den ersten FC Kaiserslautern.
Jo, dann glaubst du, dass da noch was gibt, Tobi, bei Kaiserslautern? Können die noch oben angreifen? Was glaubst du?
Ah, ich denke schon. Also ich denke schon, dass sie sich jetzt fangen und stabilisieren werden. Das musst du natürlich erstmal hinbekommen, da jetzt zu verkürzen. Aber in der dritten Liga, da ist es so ausgeglichen. Da gewinnst du zweimal und dann bist du oben mit dabei, ganz blöd gesagt. Ne? Also ich glaube schon, dass der erste FC Kaiserslautern mit dieser Mannschaft nochmal
kommen wird. Der Kader ist brutal. Also, die sind wirklich überall doppelt besetzt.
Ja, also ich denke schon, dass da noch was geht für die Roten Teufel. Dann die Partie Saarbrücken gegen Dresden. Da gab es zunächst das Führungstor für Dynamo, für den kommenden Gegner des TSV 1860. Daffner, ein Ex-Löwe, in der 16. Minute mit der Führung für Dresden, dann Schipnowski mit dem Pausenpfiff 45. und dem 1:1. Und dann, ja, ist eigentlich jeder davon ausgegangen, klar, jetzt ist 60 Tabellenführer vor Saarbrücken, aber dann kam eben Jakob in der Nachspielzeit 90+1 und der sorgte für den Siegtreffer des ersten FC Saarbrücken. Und ja, damit ist Saarbrücken.
Ich habe irgendwo gelesen, Tobi, dass das ein Eigentor war von Daffner. Also ja. Mich wundert es jetzt ein bisschen, dass hier Jakob aufgeführt wird.
Ja, wird Jakob zugeschrieben, dieses Tor gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich es selber nicht, weil ich eben die 60er verfolgt habe heute. So, und dann gab es eben nicht die Partie Meppen gegen Mannheim, weil es beim SV Meppen 7 Corona-Fälle gibt, dementsprechend auch dieses Spiel verlegt. Morgen ebenfalls verlegt, Haching gegen Verl, auch Corona-Fälle beim Aufsteiger aus Verl. Eine Partie dann morgen, die stattfinden wird ab 14 Uhr, Lübeck gegen Uerdingen. Das hat jetzt mit 60 nicht ganz so viel zu tun. Interessanter wird es dann schon am Montag, wenn Duisburg Viktoria Köln empfängt. Schau mal auf die Tabelle der dritten Liga nach 9 Spielen. Saarbrücken hat jetzt genauso viele Spiele auf dem Buckel wie 60 München, also das ist wieder gleich. Saarbrücken Spitzenreiter, 19 Punkte plus 8 Tore, 60 Zweiter, 17 Punkte plus 10 Tore. Das ist
das Torverhältnis ist geil, ne?
Ja, da haben sie heute mal richtig was dafür getan. Auch aus dieser Hinsicht ein sehr, sehr wichtiger Erfolg für den TSV 1860. Beste Tordifferenz der dritten Liga jetzt aktuell. Ingolstadt punktgleich, aber 5 Tore schlechter als 60 München auf Platz 3. Rostock mit einem Spiel weniger und 15 Punkten auf Platz 4. Verl mit 2 Spielen weniger auf Platz 5 und 13 Punkten. Türkgücü auf Platz 6, 13 Punkte, punktgleich dahinter Dresden auf der 7 und Viktoria Köln auf der 8. Alle diese Mannschaften also mit 13 Punkten. Dann die Bayern mit 12 Punkten auf der 9, punktgleich dahinter Wiesbaden auf Platz 10. 11. ist der KFC Uerdingen mit 11 Punkten. 12. Waldhof Mannheim mit 10 Punkten. Genauso viele Punkte hat Zwickau auf Platz 13. Die Spielvereinigung Unterhaching hat 7 Spiele absolviert, also die müssen noch zweimal sozusagen ran. 14. aktuell mit 9 Punkten, punktgleich Halle. Auch die haben 7 Spiele erst auf dem Konto, aber jetzt eben eine relativ schlechte Tordifferenz im Vergleich zur Spielvereinigung Unterhaching. 8 Punkte der MSV Duisburg auf Platz 16, 8 Punkte der 1. FC Kaiserslautern auf Platz 17, also dem ersten Abstiegsplatz, wobei Lautern 2 Spiele mehr auf dem Konto hat als der MSV Duisburg auf Platz 16. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Magdeburg 18. 7 Punkte, Meppen 19. 6 Punkte und Schlusslicht auf Platz 20, Lübeck mit 5 Punkten. Das ist also die Tabelle, die sehr, sehr gut aussieht aus Sicht des TSV 1860 München. Und dann wollen wir eben mal kurz so rausschauen, Olli. Nächsten Sonntag, da wird erst wieder gespielt beim TSV 1860 und zwar auswärts in Dresden. Ja, also eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber 60 München hat heute Selbstvertrauen getankt. Was glaubst du, ist drin am Sonntag in einer Woche?
Also ich lege mir das schon fest, wenn 60 dieses Spiel übersteht, ja, und nicht verliert, dann wird 60 bis zur Winterpause auf jeden Fall unter den ersten 5 stehen, weil für mich ist Dresden der absolute Topfavorit der Liga, auch wenn sie heute in Saarbrücken unglücklich mit 1-2 verloren haben, aber der Kader ist schon, hat schon eine gewisse Wucht.
Also wenn sie da mit einem Punkt rausgehen, wäre ich ehrlich gesagt auch sehr zufrieden.
Und das letzte Spiel in Dresden haben wir damals gewonnen mit 2-1. Damals war eigentlich schon fast sicher, wir haben den Klassenerhalt in der Tasche in der zweiten Liga. Christian Fiel, der dann später auch Trainer wurde bei Dynamo, sagte damals zu mir auf der Tribüne, hey, ihr habt eine absolute Bundesliga-Mannschaft. Ja, wir wissen, was danach gekommen ist. Und ein paar Wochen später, wir sind abgestiegen bis in die Regionalliga Bayern.
Jo, das wollen wir ganz schnell vergessen und erfreuen uns der Tabelle. Spitzenreiter können wir heute nicht brüllen, weil das sind wir aktuell nicht, aber wir wären es fast gewesen.
wenn ich habe den Text schon fertig gehabt und dann kam eben diese Kunde aus Saarbrücken. Saarbrücken macht das 2-1 in der 92. Ja, und dann musste ich den Text leider ändern.
Ich habe es gar nicht mehr realisiert, erst ganz, ganz spät, erst als ich die Tabelle dann tatsächlich beim Magenta Sport gesehen habe. So, das soll es dann gewesen sein von uns. 60 München gewinnt 6-1 gegen den Halleschen FC. Das hat richtig Laune gemacht, das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und Dennis Dressel, boah, der hat sich heute irgendwo definitiv noch ein Bier verdient, Dennis Dressel. Also ja, was für eine Leistung von Dennis Dressel. Und hoffentlich bleibt er dem TSV 1860 noch eine ganze Weile erhalten. Das war's von uns. Wir melden uns, wenn es was Neues gibt von Münchens großer Liebe. Wir werden da wahrscheinlich jetzt ein bisschen warten mit unserem Ausblick auf das Spiel in Dresden. Wir vermuten, dass die Pressekonferenz dann eben erst am Freitag steigen wird. Also wenn bis dahin nichts Gravierendes passieren sollte beim TSV 1860, dann habt ihr mal ein bisschen Ruhe von uns.
Servus.
So sieht das aus. Bis dann. Tschüss. Servus.
König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.